ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch heute mit Nadia Tomum, Ägyptologin, Kunsthistorikerin, Kuratorin, Ausstellungsmacherin, Buchautorin, auch Museumsleiterin, taucht in ihrem Profil bei den bisherigen Tätigkeiten auf. Gastgeber im Doppelkopf ist Martin Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Nadia Tomum.
Hallo, Herr Schwarz.
Es kommt einiges zusammen, wenn man sich Ihr bisheriges Berufsleben anschaut. Deswegen habe ich alle Ihre Tätigkeiten mal hintereinander geschaltet. Mit welcher oder mit welchem Ihrer so unterschiedlichen Aufgabenfelder haben Sie sich bislang am meisten identifiziert?
Meine absolute Leidenschaft ist das Ausstellungsmachen und meine erste Ausstellung, die ich umgesetzt habe, war in Kairo am Koptischen Museum und das war so ein prägendes Ausstellungsprojekt, dass ich heute noch nach so vielen Jahren, die Ausstellung war 2011, immer wieder sehr gerne zurückdenke. Und da habe ich eben die Leidenschaft entdeckt für die Ausstellungsmacherei und ich bin dann auch, als ich nach Deutschland zurückging, nach vielen Jahren, nach 10 Jahren, war schon auch mein Anspruch, auch wieder im Museumssektor zu arbeiten und auch der Traum, genauso wie ich es damals am Koptischen Museum gemacht habe, schöne Ausstellungsprojekte umzusetzen.
Darauf kommen wir noch ausführlich zu sprechen, auf diese Ausstellung im Koptischen Museum. Was aber noch auffällt, häufiger Stellenwechsel, auch inhaltlich. Gehört da einfach zu Ihrem Leben dazu? Sind alle Veränderungen, die Sie da vorgenommen haben, immer selbst gewählt gewesen?
Ja, es war selbst gewählt, weil das ein Teil meines Charakters ist. Ich bin, würde ich schon sagen, sehr vielseitig. Ich trage immer sehr, sehr viele Ideen mit mir rum und leider gibt es nicht genug Zeit, all diese Ideen umzusetzen. Ich muss mich dann letztendlich immer auf vereinzelte Objekte fokussieren. Ich denke schon, dass es ein Stück weit mir entspricht, eben auch nach gewisser Zeit dann einfach weiterzuziehen. Und manchmal ergibt sich das natürlich auch aus dem Umfeld, also dass man dann vielleicht auch weiterziehen muss. Aber ich habe die Flexibilität, dann mich wieder auch neu zu erfinden, weiterzuziehen und nach schönen, spannenden Projekten, neuen Projekten Ausschau zu halten.
Okay, das werden wir ja auch alles nach und nach skizzieren. Und ich fange jetzt mal mit dem an, obwohl es an das anschließt, was Sie gerade sagten, dass Sie also eine ganz besondere Liebe zum Ausstellungsmachen haben. Fangen wir mal damit an, womit Sie zuletzt, also im Jahr 2024, eine Marke gesetzt haben. Eine Ausstellung, die vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer sogar gesehen haben, weil sie im Frankfurter Palmengarten lief, im Sommer noch bis in den Oktober hinein. Und die hieß Verspielt Roulette mit der Natur. Das war eine Ausstellung mit Kunstwerken unterschiedlichster Künstler, in deren Zentrum die unerschöpfliche Fauna und Flora bei uns stand, aber auch ihre Zerbrechlichkeit und der zerstörerische Impact von uns Menschen. Also es ging auch um einen sehr kritischen Umgang mit uns Menschen und dem Umgang mit natürlichen Ressourcen. Das war alles mit inkorporiert in diese Ausstellung. Die war jetzt insofern etwas für Sie, glaube ich, nochmal ganz Besonderes, weil Sie diese als völlig freie Kuratorin ins Leben gerufen haben. Und das bedeutet, es war A, Ihre Idee. Sie haben federführend die Künstlerinnen und Künstler ausgesucht. Sie haben die Exponate zusammengeführt. Sie haben, und jetzt wird's ganz wichtig, das Geld dafür eigenhändig rekrutiert. Das heißt, die Geldgeber dafür gefunden und auch den Ort, den Palmengarten, haben Sie ja erst gewinnen müssen. Das war ja keine Auftragsarbeit. Kam hier jetzt alles zusammen, was Sie sich im besten Sinne vorgestellt haben, als Sie beschlossen hatten, freiberufliche Kuratorin zu werden?
Also im Rückblick kann ich sagen, dass das ein ganz, ganz fantastisches, außergewöhnliches Projekt war. Es war ein Meilenstein für den Palmengarten, weil die eine Kunstausstellung noch nie in diesem Umfang gezeigt haben. Und auch für mich eben, weil es, wie Sie gerade schon gesagt haben, meine erste Ausstellung im Rahmen der Freiberuflichkeit war.
Diesen Schritt, über den wir jetzt sprechen, den haben Sie 2021 gewagt, aber nicht ins Blaue. Sie wussten, was Sie tun. Sie hatten in der Vergangenheit diverse Netzwerke aufbauen können. Sie wussten, wie man solche Projekte in die Wege leitet. Sie wussten auch, wo Geldgeber sitzen und wie man sie anspricht. Damit man mal eine Vorstellung hat, wie ging das am konkreten Beispiel vonstatten? Die Idee ist da und dann kommt wer als nächstes?
Jetzt am Beispiel von der Ausstellung im Palmengarten. Ja, also ich bin zunächst tatsächlich erstmal an den belgischen Materialtechnologiekonzern Umicore herangetreten, die ja auch einen Sitz in Hanau haben, und hatte ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dem Vorstand Dr. Bernhard Fuchs und konnte ihn auch gleich begeistern, eben dafür eine Ausstellung zu finanzieren. Ich muss sagen, Umicore war ja dann Hauptsponsor der Ausstellung, also auch der Palmengarten hat die Hälfte des Beitrags
geleistet. Was macht Umicore, ganz kurz die Unterbrechung?
Ein belgischer Materialtechnologiekonzern.
In welcher Hinsicht ist das? Materialtechnologie ist mir noch sehr abstrakt.
Ich muss dazu sagen, ich war an Umicore herangetreten, weil die auch einen Zweig Goldbarren haben. Also die produzieren auch Goldbarren. Und das war eigentlich für mich der Anknüpfungspunkt, eben an Umicore heranzutreten. Denn wenn man an so einen Sponsor herantritt, muss man sich auch immer überlegen, was haben die davon. Und deswegen wollte ich, das war die erste Idee, die ich hatte, die dann nochmal umgestaltet wurde, dann als ich mit dem Palmengarten in Kontakt war. Und auf jeden Fall bin ich deswegen an den Palmengarten, an Umicore herangetreten. Und das war natürlich auch dann einfach für mich, an den Palmengarten heranzutreten. Mhm. Schon wissend, dass ich eben eine Kofinanzierung im Rücken habe. Mhm. Und habe dann eben beim Palmengarten angeklopft und auch die waren sehr, sehr schnell begeistert. Allerdings hat es dann aber nochmal sehr lange gedauert, also schon mehrere Monate, bis ich dann wusste, dass es wirklich in trockenen Tüchern ist. Der Palmengarten ist eine öffentliche Institutionen, also die Mühlen mahlen langsam, alle müssen mit eingebunden werden, es mussten viele Runden gedreht werden. Auch das ist ein Stück weit eben, wenn man über Freiberuflichkeit spricht, gerade im kulturellen, im Kunstsektor, muss man sehr stark in Vorleistung gehen und man muss auch ein Risiko eingehen, nicht wissend, ob es sich dann so gestaltet, wie man sich das vorgestellt hat. Es war ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt. Eben größer, als ich gedacht habe, auch größer, als es sich der Palmengarten gedacht hat.
Man kann daraus ablesen, Nadja Tomum, das war im Großen und Ganzen ein Ein-Frau-Projekt. Ja, in weiten Teilen dieser Ausstellung haben Sie eigentlich die Hauptarbeit geleistet, so war das.
Ja, also um so eine Ausstellung umsetzen zu können, bedarf es natürlich eines sehr, sehr großen Teams. Man kann natürlich so eine Ausstellung nicht alleine umsetzen. Aber was ich eben aus früheren Projekten weiß, es braucht immer eine Person, die am Ball bleibt. Und es braucht immer eine Person, die eben diese langen Durststrecken übersteht. Und auch wenn Herausforderungen sind, dass man nach Lösungen sucht. Und es ist immer derjenige, der die Idee hat, der dafür Sorge tragen muss, dass es auch wirklich bis zum Ziel geführt wird. Und dann natürlich auch gut umgesetzt wird.
Ich stelle mir vor, dass ein solches Projekt vom ersten Gedanken bis zur Eröffnung der Ausstellung etliche Monate Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt kommt noch Wartezeit hinzu, von der Sie gesprochen haben. Also Sie sind ja da mit mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Jahre beschäftigt gewesen.
Ja, das Projekt hat insgesamt zwei Jahre gedauert.
Also okay. Könnte man von so etwas überhaupt leben, wenn man nur das als einzigen Beruf hat? Wie ist es überhaupt mit dem Berufsstand des freien Kuratorentums bestellt? Ist die Konkurrenz groß? Wie sieht es aus mit dem Bedarf an Kuratoren? Eins ist klar, es gibt immer mehr und mehr Museen. Ich nehme an, dass ein Bedarf da ist. Und nach dem, was Sie da aufgezählt haben, was Sie alles mitbringen, da denke ich mir naiv, naja, dass man Ihre Angebote mit Kusshand nimmt.
Ja, so sieht es nicht aus, denn wie gesagt, die Konkurrenz ist groß und ich musste mich natürlich auch erstmal als freischaffende Kuratorin in der Freiberuflichkeit etablieren. Und soweit ich es überblicken kann, die meisten freischaffenden Kuratoren, die bringen meistens nicht das Geld mit, ist natürlich ein Türöffner. Mhm. Die meisten Kuratoren, die freischaffend tätig sind, bekommen einen Auftrag von Museen, Institutionen, mit denen sie schon sehr lange zusammenarbeiten. Und so wie ich das handhabe, ist mir in Deutschland keiner bekannt. Es mag den einen oder anderen geben, der so arbeitet wie ich, aber ich denke, das ist eher rar gesät.
Ja.
Und es ist natürlich schon auch ein hartes Pflaster. Es ist ein wirklich sehr, sehr steiniger Weg, weil man tatsächlich, wenn man sich jetzt wirklich nur auf das Ausstellungsmachen fokussieren will, also kaum über die Runden kommt. Es gibt natürlich auch weltbekannte Ausstellungsmacher, die davon leben können, aber das sind wirklich wenige. Und insofern muss man natürlich auch als Freiberufler schauen, wie man dann noch anderweitig sein Geld verdient.
Gut, dann haben wir das schon mal, zumindest davon schon mal eine Ahnung, dass das schon eine sehr, sehr glatte Fläche ist, auf der Sie da laufen, wenn Sie sich ganz darauf konzentrieren wollten. Wir spielen einen ersten Musiktitel, Nadja Tomum, den Sie sich gewünscht haben, und zwar von Depeche Mode, Enjoy the Silence. Haben Sie überhaupt noch Zeit, Stille zu genießen?
Momentan noch, also, aber ich stehe jetzt ja vor einem größeren neuen Projekt und
kommen wir auch noch drauf.
Genieße ich momentan noch die Stille.
Ja, und dieses Lied, ist das mit Erinnerungen besetzt, dieses Lied von Depeche Mode?
Ja, ich habe als Jugendliche Depeche Mode rauf und runter gehört und Enjoy the Silence war eben mein Lieblingssong und ist einfach ein cooler Song, kann man gut zu tanzen und der wird ja heute noch sehr gerne im Radio gespielt.
Das war Depeche Mode mit Enjoy the Silence, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Nadia Tomum, Ägyptologin, Buchautorin, freiberufliche Kuratorin. Gastgeber im Doppelkopf ist weiter Martin Maria Schwarz. Nadia Tomum, bevor Sie ins Kuratorenfach wechselten, ins freie Kuratorenfach, da hatten Sie es schon mal zur Museumsleiterin gebracht. Das war ein kleines, sehr feines, privat organisiertes Museum, die sogenannte Goldkammer in Frankfurt. Ein Museum genau dem Titelgeber gewidmet, dem Gold, unter dem Dach jetzt mal ganz grob gesagt der Degussa. Da wurde dieses Museum 2019 eröffnet, nach einer relativ kurzen Planungsphase von 4 Jahren. Wie kam es denn dazu, dass Sie die erste Leiterin dieses Museums wurden? Das ist ja wie ein Traum, der da in Erfüllung geht, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich habe damals die Stellenausschreibung gefunden und habe das so durchgelesen und dachte, das entspricht genau meinem Profil. Und es hat mich natürlich auch angesprochen, also die Vorstellung, dass ich eben bei so einem neuen Museum aktiv mitwirken kann. Und das zieht sich ja auch so ein Stück weit durch meine berufliche Laufbahn, eigentlich wie ein roter Faden, dass ich Pionierprojekte auf den Weg gebracht habe und dann eben auch ja bei neuen Museen involviert war oder auch bei der strategischen Neuausrichtung von Museen. Mhm. Und das hat mich natürlich angesprochen und umso glücklicher war ich dann, als man mich genommen hat als Gründungsleiterin der Goldkammer Frankfurt.
Dieses Museum hatte nur wenige Jahre Bestand. Das jetzt alles aufzufächern, das würde zu weit führen, hing aber auch damit zusammen, dass es halt aus privater Hand organisiert und gestiftet war. Aber Sie waren schon vorher wieder gegangen. Warum?
Genau, ich bin dann tatsächlich vorher schon gegangen und im Mai 2019 wurde das Museum eröffnet und ich hatte dann das große Glück, dass ich nochmal gut ein Jahr eben Museumsbesucher durch das Museum führen konnte und ich hatte auch unterschiedliche Projekte am Laufen, unter anderem ein Projekt mit Jugendlichen, denn ich wollte auch vor allem die Jugendlichen ansprechen, das ist ja die schwierigste Zielgruppe, die ins Museum reinzubekommen und da habe ich sehr, sehr viel mit Jugendlichen gemacht und es war wirklich sehr, sehr schön. Also die Leute waren auch ganz begeistert von diesem Museum. Also meine Aufgabe war es eben, dieses Museum zu etablieren. Ja, und dann kam eben Corona und eine Zeit, wo dann die Besucher nicht mehr ins Museum konnten. Und ich hatte schon länger mal eben mit diesem Gedanken gespielt, immer mal wieder mich freiberuflich zu machen. Und das vor allem auch tatsächlich, als ich 2016 aus Kairo zurückkam und habe das aber dann immer wieder verworfen, weil es ist natürlich kein leichter Schritt, also diesen Schritt in die Freiberuflichkeit zu tun, erfordert sehr viel Mut, gerade auch im Kunst- und Kultursektor. Und auch Corona, wie bei vielen anderen, hat was mit mir gemacht. Und ich habe dann schon auch noch mal ein paar Monate überlegt und mich dann entschlossen, tatsächlich in die Freiberuflichkeit zu gehen. Und es war tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser, kann ich nicht anders sagen.
Aber Sie haben, deswegen habe ich mal im Hier und Jetzt angefangen, Sie haben sich da drin freigeschwommen. Das ist schon mal das gute Ende dieser Geschichte vom Sprung ins kalte Wasser. Und jetzt haben Sie das Stichwort Kairo schon gesetzt. Da wenden wir uns jetzt auch gleich hin, denn Sie sind jetzt erstmal als Tochter eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter in München geboren und auch dort aufgewachsen. Würden Sie sagen, dass beide Seiten, also die ägyptische und die deutsche, zu gleichen Teilen in Ihrem mentalen Gerüst vorhanden sind?
Ich bin natürlich erstmal Deutsche, weil ich in München geboren, aufgewachsen bin und auch in Deutschland sozialisiert wurde. Aber natürlich spielt seit meiner Kindheit die ägyptische Kultur eine sehr tragende Rolle. Sie war immer präsent durch meinen Vater. Ich bin erst mit 7 Jahren das erste Mal nach Ägypten geflogen mit meinen Eltern. Das werde ich nie vergessen, weil da habe ich erstmals meinen ägyptischen Großvater kennengelernt. Und das hat anscheinend so einen Eindruck auf mich ausgeübt. Da kann ich mich heute noch an diesen Tag erinnern. Und dann erst wieder mit 12 bin ich nach Ägypten gereist und mit 16 und erst ab Beginn meines Studiums der Ägyptologie bin ich dann regelmäßig nach Ägypten, nach Kairo geflogen und habe ja dann auch sehr lange dann dort gelebt.
Also durch die familiären Wurzeln erstmal das Studienfach Ägyptologie, ich glaube, das erklärt sich von selbst, dann in Deutschland studiert, auch promoviert und dann, dass Sie nach Ägypten, nach Kairo gingen, nach der Promotion. Das scheint auch so eigentlich die logische Folge gewesen zu sein. Nein, war es nicht in Ihrem Lebensplan damit schon angelegt, auch durch die häufigen Besuche?
Es hat sich eigentlich so ergeben durch ein Gespräch, das ich gehabt habe mit dem damaligen Antikenminister Dr. Zeh Hawass. Ich bin damals, ich glaube, das war 2003, nach Ägypten gereist, um ihn zu fragen, ob er über das Antikenministerium meine Dissertation publizieren kann. Und bei diesem Gespräch hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, für ihn zu arbeiten. Und ich habe mich dann herzlich bedankt bei ihm und habe gesagt, nein, es geht leider momentan nicht, weil ich muss zurück, um meine Dissertation publikationsreif zu machen. Und das habe ich dann auch getan. Ein Jahr verging und nachdem ich dann fertig war, habe ich mich daran erinnert, was er mir damals angeboten hatte. Und ich war auch in diesem einen Jahr nicht in Kontakt mit ihm. Und dann habe ich mir überlegt, ich fliege jetzt einfach mal nach Kairo und frage ihn, ob das Angebot noch steht, und wollte nur für ein paar Wochen hinfliegen. Und kurz vor der Reise habe ich dann zu mir selbst gesagt, also wenn ich fliege, dann nicht mit halbem Herzen, sondern mit ganzem, sodass ich wirklich von heute auf morgen meine Zelte abgebrochen habe und nach Kairo geflogen bin. Und habe mir dann einen Termin geben lassen, nicht wissend, ob er sich noch eben an das Angebot erinnert. Habe mir überlegt auf dem Weg dorthin, ja, was sage ich eigentlich jetzt? Komm bei ihm im Büro an und bin gerade dabei, mich zu setzen. Und dann sagt er so, na, bist du jetzt bereit für mich zu arbeiten? Und ich sage so zu ihm, deswegen bin ich hier. Und so habe ich dann angefangen, für Sei Hawes zu arbeiten.
Sei Hawes, der ist sehr berühmt hier. Ich glaube, es gibt wohl keinen Ägyptologen in den letzten 25 Jahren, der einen solchen Bekanntheitsgrad erworben hat, auch gerade hier in Deutschland. Das war der führende Archäologe, der führende Ägyptologe in Kairo. Er ist eine schillernde Figur. Das hat damit zu tun, dass er etwas donnernd und sehr lautstark und auch sehr fordernd aufgetreten ist. Mit ihm verbindet sich auch, ich erinnere mich noch ganz gut damals, so diese vehemente Forderung, doch die Nofretete zurückzugeben oder dass die Nofretete zurückgegeben werden müsse. Das verbindet sich mit Sevi Hawes, den man damals auch den ägyptischen Indiana Jones nannte. Also so eine Popularität hat er erreicht. Wir kommen auf den gleich nochmal zu sprechen. Wollte aber vorher nochmal wissen, Sie sind also als Deutsche dorthin gegangen mit westlicher Sozialisation, Erziehung, allem drum und dran. Mussten Sie dann Ihre ägyptische Seite dort erst freilegen? War das überhaupt in Ihrem Kopf drin, etwas von Ihnen selbst, was vielleicht noch gar nicht richtig identifiziert war, zu finden?
Ich konnte ja nur für das Antikministerium arbeiten über meinen ägyptischen Pass, muss ich dazu sagen. Mhm. Sonst hätte ich da gar nicht arbeiten können. Und als ich dort ankam, also ich habe mich gleich von Anfang an wohlgefühlt. Ich meine, ich kannte natürlich das Land schon sehr, sehr gut, aber es war jetzt natürlich nochmal eine andere Perspektive, dort arbeiten zu können. Und ich habe mich wirklich da voll reingestürzt in dieses Chaos, in diese pulsierende Megastadt. Und es ist ja auch sehr, sehr abenteuerlich. Es ist eine sehr geschichtsträchtige Stadt mit unglaublich vielen Facetten. Und ich habe mich gleich von Anfang an wohlgefühlt, eben mit dieser Perspektive jetzt dort für eine Weile arbeiten zu können. Wobei ich sagen muss, ich hatte eigentlich gar nicht so lange vor, dort zu arbeiten. Es sollte erstmal ein Jahr werden. Am Ende waren es ja dann 10 Jahre. Und ich habe relativ schnell tatsächlich auch ägyptische Gene entdeckt an mir, vor allem im Straßenverkehr. Mein Vater hat mir gleich dafür gesorgt, dass ich eben ein Auto vor der Tür hatte. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war im Winter, der erste Tag, es war schon dunkel, ich kam von der Arbeit, ich musste nach Hause fahren. Und da war mir schon ein bisschen unwohl, aber am nächsten Tag dann habe ich mich richtig gut gefühlt und ich war wie ein Fisch im Wasser. Also ich habe mich komplett eingelassen, vor allem auch deswegen, weil ich habe relativ schnell gespürt, also das ist wirklich hier voll mein Ding, jetzt leben zu können und auch wirklich in dieses Ägyptische einzutauchen. Mhm. Und klar, wenn man als westliche Frau dorthin geht, dann muss man sich erstmal zurechtfinden. Aber irgendwo hatte ich natürlich auch den Schutz der Familie. Also ich war ja nicht alleine vor Ort. Ich habe ja dort Familie und eben auch durch meinen Vater. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich gehe jetzt als westliche Frau in ein Land, das ich überhaupt nicht kenne.
Und die Ägypter haben Sie dann auch bald als eine Landsfrau betrachtet oder waren Sie da immer noch die Deutsche oder eine lange Zeit die Deutsche?
Die Ägypter merken natürlich schon nach einer Weile, dass man sich auskennt in dem Land, dass man kein Tourist ist. Jetzt an meinem Äußeren sehen sie nicht gleich, dass ich Ägypterin bin, aber sie merken es, die Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehe. Sie merken es, wie ich mich in den Straßen bewege und auch wie ich Auto fahre, und so dass man natürlich auch dann einer von ihnen ist und auch dementsprechend behandelt wird. Und insofern war das eben kein Problem und auch einfach für mich dann eben dort zu leben.
Und Sie hatten eine starke Hand an Ihrer Seite. Jetzt kommen wir wieder zurück auf den Chef der Altertümerverwaltung, auf Sevi Hawes, der Ihnen tatsächlich dann mehrere Türen öffnete. Das führte über das Zentrum für internationale Migration, dem CIM, dann tatsächlich, Sie haben es schon erwähnt, zum Koptischen Museum. Und dort ging eine ganz große Tür auf für Sie.
Ja, ganz genau. Ich hatte ja davor schon fast 2 Jahre für Sei Hawes im Hauptbüro des Antikministeriums gearbeitet. Und er hat dann entschlossen, dass ich für das Koptische Museum arbeite. Ich muss dazu sagen, dass es wirklich eine ganz außergewöhnliche Zeit war für mich, damals, als ich in Ägypten war, denn es gab so viele Möglichkeiten über viele Dinge, die da gerade im antiken Ministerium passierten, unter anderem ein großes Modernisierungsprogramm, das auf den Weg gebracht wurde, um schon bestehende Museen eben instand zu setzen oder neue Museen zu bauen. Dazu gehört ja auch das Grand Egyptian Museum bei den Pyramiden von Giza. Und da hat mich dann Zay Hawass ins koptische Museum platziert, eben weil das Museum sehr lange instand gesetzt worden war, also beziehungsweise geschlossen war für Sanierungen. Und dann in dem Jahr, als ich mit Sim nach Kairo ging, wurde das Museum wieder eröffnet im Juni. Ich muss im Nachhinein sagen, dass es für mich ein absoluter Segen war, in diesem Museum arbeiten zu können, denn wir konnten wirklich sehr, sehr ruhig in aller Ruhe arbeiten, weil es war weit vom Schuss, sodass wir eben die schönsten Projekte umsetzen konnten.
Eine große Ausstellung war auf jeden Fall dabei, die Sie dann auch schon richtig kuratorisch betreuten.
Ja, da war ich für alles zuständig. Da habe ich ja dann auch mein Talent und meine Leidenschaft entdeckt, eben große Projekte eben von der Konzipierung über das Fundraising und die Teamrekrutierung eben bis hin zum Ende umzusetzen. Und eben am Koptischen Museum hatte ich große Projekte und habe eben für jedes Projekt gefundraised. Also ich habe damals auch sehr aktiv mit dem Freundeskreis des Koptischen Museums zusammengearbeitet, die ja dann auch das Geld in Empfang genommen haben. Das durfte ich ja nicht als Angestellte, und über die dann eben die Projekte finanziert wurden.
Dieses Fundraising, dieses Geldgeber suchen und Geldgeber gewinnen, das machten, glaube ich, eher weniger Menschen gerne, als dass es ein sehr beliebtes Aufgabengebiet ist. Aber Sie haben das dort gelernt, sagten Sie, und Sie haben ein Talent dort auch entwickelt, wie man auf diese Menschen zugeht. Wie können Sie das beschreiben? Ist das jetzt Überzeugungskraft gewesen? Konnten Sie besonders gut darstellen, was um was es geht? Konnten Sie einen vielleicht am Anfang unwilligen möglichen Finanzier davon überzeugen, dass es sein Interesse auch berührt und so? In dem Sinne stelle ich mir das vor.
Also ich habe schon die Stärke, auch Menschen oder eben auch potenzielle Sponsoren davon zu überzeugen, also von meiner Sache, wenn ich dafür brenne. Also ich muss wirklich dafür brennen, ich muss selber davon überzeugt sein. Dann kann ich an potenzielle Sponsoren herantreten, und dann stört es mich auch nicht, wenn ich abgewimmelt werde. Und dann stört es mich auch nicht, wenn die Tür zugeht, wenn ich weiß, das ist eine gute Idee und ich brauche Geld dafür. Und was dann auch wieder typisch für mich ist, eben wenn ich mich einmal auf den Weg mache, also ich habe eine Idee. Und wenn ich jeden Tag daran arbeite, aber ich muss jeden Tag daran arbeiten, dann entfaltet sich bei mir die Kreativität, und aus einem kleinen Projekt oder das ursprünglich als kleines Projekt gedacht war, wird auf einmal eine große Sache.
Apropos große Sache, damals hat ja der jetzt schon vielfach erwähnte Zay Hawass sehr schnell schon an Sie geglaubt. Er muss das wahrscheinlich gesehen haben, was Sie da auf die Beine stellen können, welche Gaben Sie haben. Denn er macht Ihnen dann ein Angebot von der Sorte, die man eigentlich nicht ablehnen kann.
Ja, er hat mir damals den Direktorenposten des Grand Egyptian Museums angeboten. Und ich habe dann dankend abgelehnt, weil ich kannte das Projekt. Ich war 2008 im Gremium gesessen, also Mitglied des Museumskomitees für das Grand Egyptian Museum. Und war da schon auch sehr stark involviert, und ich wollte keinen Verwaltungsjob annehmen. Und das ist auch ein Projekt gewesen, ein großes Museum mit unglaublichen Herausforderungen. Ich wollte einfach nur Projekte machen, so wie ich es auch heute tue. Und ich möchte frei gestalten, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Wenn man so einen Posten annimmt, dann hat man keine Zeit mehr zum Kuratieren, man hat keine Zeit mehr, um Projekte umzusetzen. Man sitzt nur noch in irgendwelchen Konferenzen und wie gesagt, kümmert sich um die Verwaltung. Und auch so ein Riesenmuseum auch am Laufen zu halten, ist nicht ohne. Und deswegen habe ich den Job nicht angenommen.
Ich entnehme dann, dass Sie es aber nie bereut haben, diese Entscheidung. Vielleicht das nochmal vor Augen zu führen, das Grand Egyptian Museum, eigentlich vielleicht eines der Vorzeigemuseen des 21. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob es einen größeren Neubau gibt. Es ist das Museum, das das alte ägyptische Museum am Tahrirplatz ersetzen soll. Es ist ein Prozess, der ist immer noch im Gange. Mhm. Diejenigen, die das verfolgen, die wissen, angekündigt war die Vollendung einmal schon für 2012, dann wurde 2017, dann wurde 2020 draus. Naja, das wissen wir auch in Deutschland. Solche Sachen brauchen dann manchmal ihre Zeit. Aber es ist ein Prestigemuseum, und es wird dann auch den Schatz, oder hat es schon aufgenommen, ich durchschaue das manchmal gar nicht, in welchem Abschnitt wir uns gerade befinden. Wir sind jetzt Anfang 25, es wird immer wieder ein neuer Abschnitt eröffnet. Ist eigentlich der Schatz des Tutanchamun schon dort präsentiert?
Also als ich letztens dort war, da konnte man die Galerien noch nicht besichtigen und konnte nur sich den Eingangsbereich anschauen. Und ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die in Kairo war und mir gesagt hat, also dass nur Teile des Tutanchamun-Grabschatzes ausgestellt sind und sich noch ein Teil im Alten Ägyptischen Museum befindet. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass man eben einen Teil des Schatzes, darunter auch die Maske, erstmal im Alten Museum belässt, weil da auch ja weiterhin Besucher sind und man natürlich auch ein Stück weit dann auch Werbung macht für das neue Museum und damit die Verbindung schafft oder auch Anreize, beide Museen zu besuchen. Und diese Ausstellungsgalerien, die neuen für den Tutanchamun-Grabschatz, die sind jeweils 180 Meter lang. Die wurden ja von einem deutschen Gestalterbüro Atelier Brückner in Stuttgart umgesetzt. Und das Schöne wird sein, dass man erstmals den Grabschatz des Tutanchamun in seiner Gänze zu sehen bekommt. Mhm. Denn im Alten Ägyptischen Museum waren immer nur die Highlight-Stücke ausgestellt seit der Entdeckung des Grabes durch Howard Carter vor 100 Jahren. Und viele Stücke lagerten im Depot. Und es ist natürlich toll, dass man dann diesen fantastischen Schatz dann in seiner Gesamtheit sehen kann.
Aber man muss sich noch ein Weilchen gedulden, bis es soweit ist. Und keiner wird jetzt wagen, eine Jahreszahl zu nennen, würde ich mal sagen. Aber weil wir noch in Ägypten sind, und weil Sie sich da wohlgefühlt haben, das haben Sie gesagt, 10 Jahre sind es geworden, da haben Sie sich passenderweise als zweites Musikstück dazu auch eine Hommage an Ägypten ausgesucht, und zwar ein Lied von Dalida. Erzählen Sie was dazu.
Dalida ist eine ägyptisch-französische Sängerin gewesen. Das Lied Helwa Ya Beledi, mein schönes Heimatland, kam 1979 raus und sie ist in Ägypten auch aufgewachsen, aber dann später als Sängerin und Schauspielerin nach Paris gegangen. Und in diesem Lied besingt sie die Schönheit des Landes und auch, dass sie sich nach ihrem Heimatland Ägypten sehnt. Und wenn ich dieses Lied höre, das hat was sehr Nostalgisches, dann wird mir schon ein bisschen warm ums Herz, weil dann sehe ich die Straßen Kairos, ich sehe Ägypten. Und dieses Wehmütige auch, was auch so ein bisschen ein Teil von Ägypten ist, auch von dieser Mentalität, trotz dass sie eben auch ein sehr fröhliches Volk sind und einen unschlagbaren Humor haben. Also wenn ich diesen Song von Dalida höre, dann sehe ich Ägypten vor mir und meine Zeit dort. Und dann habe ich auch wieder das Gefühl, das ist meine zweite Heimat und bekomme dann auch wieder Lust, nach Ägypten zu reisen.
كل دماغ
Das war Dalida mit Hellawai Baladi, von Dalida gewünscht, von meinem heutigen Doppelkopfgast Nadia Tomum. Sie ist Ausstellungsmacherin, sie ist Kunsthistorikerin, Ägyptologin, Halbägypterin und Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Jetzt müssen wir noch den Abschluss finden von Ihrer ägyptischen Zeit. 10 Jahre haben Sie zugebracht, sagten Sie. Warum sind Sie gegangen? Vielleicht ist wichtig noch zu erwähnen, Sie haben ja eigentlich den arabischen Frühling dort auch live mitbekommen. Das sind jetzt so die Jahre 2011 und 12. Haben die was damit zu tun gehabt, dass Sie dann wieder nach Deutschland zurückgegangen sind?
Also der arabische Frühling hatte absolut nichts damit zu tun. Ich hatte ja in Ägypten insgesamt 3 Einsätze mit dem Zentrum für internationale Migration und Entwicklung. Also nach dem Antikministerium habe ich dann noch für 2 Consulting-Firmen gearbeitet, aber auch im Kulturbereich. Und dann bei dem letzten Einsatz hatte ich das Gefühl, also jetzt ist es wohl an der Zeit, wieder nach Deutschland zurückzugehen. Vielleicht auch ein bisschen die Sorge, dass ich nicht wieder Fuß fassen kann oder überhaupt Fuß fassen kann in Deutschland. Denn wie gesagt, ich hatte ja meine Karriere in Ägypten aufgebaut. Und Ägypten ist so ein Land, also man liebt es und manchmal hasst man es auch. Also da gibt es manchmal Momente, wo ich auch gesagt habe, oh, jetzt muss ich gehen. Wie gesagt, es ist laut, es ist stickig, es ist sind viele, viele Menschen. Also man gerät da doch auch sehr stark an seine Grenzen und man muss sich viele Auszeiten schaffen, also Ruheoasen schaffen, um Energie zu tanken. Aber es gibt auch viele Momente, wo es einfach so unglaublich schön ist. Das kann man gar nicht beschreiben. Man muss das Land kennen. Man muss da eintauchen, um begreifen zu können, also wie kontrastreich Ägypten ist. Aber letztendlich fand ich doch auch, dass ich nach Deutschland, meine Heimat, wieder zurückgehen sollte, um dort nicht zu stranden. Und ich habe diesen Schritt nicht bereut.
Was haben Sie denn aus diesen Ägypten-Erfahrungen mitgenommen nach Deutschland jetzt, außer dass Sie eigentlich Ihr Berufsfeld dort so richtig strukturiert gelernt haben? Was haben Sie denn mental mitgenommen?
Natürlich hat dieser 10-jährige Aufenthalt was mit mir gemacht. Also ich bin ja auch mit einem unglaublichen Erfahrungsreichtum, beruflichen Erfahrungsreichtum zurückgekommen. Und das trage ich nach wie vor in mir. Das hat mich geprägt und auch die Art und Weise, wie ich jetzt hier Dinge tun will. Das auch mit dem Grund, warum ich dann in die Freiberuflichkeit gegangen bin. Die beiden Länder, diese Kulturen kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Der Alltag war ein völlig anderer als hier in Deutschland. Obwohl es eben so stressig dort ist, kann man sich aber trotzdem sehr, sehr schön einrichten dort. Viel besser als hier. Also Ägypten hat ein viel besseres Dienstleistungssystem. Ich erinnere mich, dass mein Vater zu mir einmal gesagt hat, irgendwie du kannst in Ägypten natürlich überspitzt formuliert, alles vom Bett aus machen. Also alles, was du brauchst, ist dein Telefon. Das heißt, ich rufe den Hausmeister an, der kauft für mich ein. Ich rufe den Hausmeister an, wenn irgendwas kaputt ist in der Wohnung. Ich kann den Apotheker anrufen, wenn ich ein Medikament brauche oder sogar den Arzt. Und oder die Hausmeisterfrau, die die Wohnung für einen putzt. Und auch so dann, wenn man am Wochenende unterwegs ist, also dieser Kontrast aus dem Moloch Kairo rauszufahren und dann eben zu den Pyramiden, zu einem Palmenhain und dort eben unter den Palmen mit Freunden zu essen. Das ist wirklich eine so unglaubliche Stimmung, die einen wirklich in Bann zieht. Also Ägypten hat was unglaublich, Kairo hat was unglaublich Magisches, das ich hier nicht finde. Also deswegen kann man die beiden Kulturen gar nicht miteinander vergleichen.
Wir sind jetzt so im Jahr 2016, 2017, aber Ägypten bleibt ein Bezugspunkt, vielleicht für Sie selber dann auch, also halbwegs überraschend, das wurde nochmal sehr stark, weil Sie im Jahr 2022 anlässlich des 100. Jahrestags der Entdeckung des Grabs von Tutanchamun die Geschichte dieser Ausgrabung in einem Buch ausführlich beschrieben haben. Es war eine Auftragsarbeit. Von außen kam das, der Impuls, denn eigentlich wollten Sie eine Ausstellung machen, was auch sonst. Aber nun wurden Sie plötzlich auch noch Autorin. Und das bei einem Thema, das ja von außen betrachtet schon so gut wie durchgearbeitet schien. Aber das war es anscheinend nicht, denn Sie haben sich ja dann komplett nochmal von null auf die Suche gemacht, wie ging das Ganze vonstatten, haben sehr, sehr viel zusammengetragen, sehr, sehr detailliert Ihre Aufarbeitung. Was haben Sie denn zu Ihrer eigenen Überraschung noch herausgefunden?
Meine eigene Überraschung, die Person Howard Carter, der Archäologe. Ich hatte mich mit dem Thema ja schon während meines Studiums beschäftigt, bin aber dann für die Recherche, also für das Buch, das ich ja dann, also das über den Verlag C.H. Beck dann auch herausgebracht wurde, bin ich nochmal tiefer eben in die Materie eingetaucht und habe mich sehr intensiv mit dem Archäologen Howard Carter und seinem Mäzen Lord Carnarvon beschäftigt, also eins von vielen Kapiteln, und bin seitdem ein absoluter Fan von Howard Carter geworden und dem man ja so nachgesagt hat, er sei ein so sperriger Charakter gewesen und so cholerisch und temperamentvoll und nicht kooperationsbereit. Und ich musste feststellen, dass hinter dieser Sperrigkeit ein unglaublich romantischer und leidenschaftlicher Charakter gesteckt hat. Also er hat gebrannt für seine Sache und er hat viele Jahre hart gekämpft. Er war ja als Künstler nach Ägypten gegangen und hat sich dann erst später zum Archäologen ausbilden lassen. Er hatte einige Möglichkeiten. Und er war einer der talentiertesten, wenn nicht der talentierteste Archäologe in Ägypten. Und man muss auch im Rückblick sagen, können wir heute froh sein, dass Howard Carter und nicht irgendjemand anderer das Grab damals fand. Denn viele seiner Kollegen waren damals noch in Schatzgräbermanier unterwegs. Also die Archäologie, die moderne, die stand ja gerade erst am Anfang. Und sein Charakter hat mich wahnsinnig fasziniert, vor allem auch so viele Durststrecken zu überstehen und immer noch an seinen Traum zu glauben und nicht locker zu lassen und dann in Lord Carnarvon jemanden zu finden, einen Mitstreiter, der an ihn geglaubt hat, der ihn finanziert hat. Und es gab sicherlich den einen oder anderen Moment, wo beide das, was sie getan haben, in Frage gestellt haben. Lohnt es sich überhaupt noch so lange zu suchen? Und letztendlich hat sich das lange Warten und die Suche gelohnt und ja, 1922 haben sie ja dann das Grab entdeckt.
An einem Punkt machen sie etwas, was bei ihnen sonst sehr selten anzutreffen ist. Da gehen sie richtig aus sich heraus. Sie schreiben, bis heute hat kein Fund Howard Carters archäologische Entdeckung übertroffen. Das sind fast die Schlussworte ihres Buchs. Hui, habe ich mir gedacht. Auch nicht Schliemann mit der Entdeckung von Troja?
Also nee, im ägyptischen Kontext hat es keine andere Ausgrabung.
Im ägyptischen Kontext, ja. Gut. Sie sind bestimmt zigmal um diesen Schatz herumgegangen, haben ihn angeschaut im ägyptischen Museum. Gab es da Momente angesichts dieser Kunst, die 4000 Jahre alt ist oder 3500 Jahre alt ist, wo Ihnen die Beine schwach wurden, wo Sie gemerkt haben, jetzt passiert was mit mir, irgendwas ganz Besonderes?
Ja, ich kann mich nicht satt genug sehen, zum Beispiel an den Schmuckstücken aus dem Grab des Tutanchamun. Also wenn man davor steht, dann fragt man sich, wie haben die das damals geschafft mit den Geräten, die sie hatten. Ich kenne auch einige Künstler von heute, die staunend davor stehen und sagen, wie haben die das damals geschafft, mit so einer hohen Kunstfertigkeit solche Stücke anzufertigen. Und ich würde mir manchmal wünschen, aber es geht wahrscheinlich nicht, weil es zu kostspielig wäre und eben man auch zu viel Zeit investieren müsste. Und es würde sich dann eben auch finanziell nicht rechnen. Ich würde mir wünschen, wenn doch der ein oder andere Goldschmied von heute sich das so mal ein bisschen als Vorbild nehmen würde.
Nadia Tumum, nachdem, wie Sie Ihr Leben bislang gestaltet haben und uns hier darüber erzählt haben, da verwundert es jetzt nicht, dass Sie ein weiteres Mal noch Ihren Job wechseln werden. Jetzt ist zumindest der Plan, Galeristin zu werden. Das fehlt ja jetzt gerade noch, gell, in dem Portfolio.
Ja, ich werde weiterhin auch kuratieren. Also es war, ja, wie der Zufall es manchmal so will, hatte ich zur Vernissage in der Ausstellung da im Palmengarten einen Geschäftsmann eingeladen. Und der war sehr begeistert von der Ausstellung und hat mich nach der Vernissage angesprochen und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eben eine Galerie für ihn in Zürich mit aufzubauen und zu leiten. Und es ist eigentlich, also ich kann es kaum glauben, ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Ein Traum, den ich schon seit den 90ern habe, einmal eines Tages meine eigene Galerie leiten zu können.
Viel Glück bei dem neuen Unterfangen wünsche ich Ihnen. Jetzt haben Sie noch einen dritten Musikwunsch, Joe Cocker, Shelter Me. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt?
Ich finde, dass Shelter Me von Joe Cocker sehr gut in unsere unruhigen Zeiten passt. Und
also beschütze mich.
Ja, genau, beschütze mich eben dieser Wunsch oder auch die Sehnsucht nach Schutz. Mal davon abgesehen, dass ich eben diese Stimme von Joe Cocker, diese ikonische Stimme, total toll finde und eben auch seine leidenschaftliche Bühnenpräsenz. Und er hatte irgendwie, seine Auftritte hatten immer so eine unglaubliche emotionale Wucht. Er ist einfach ein ganz fantastischer Musiker gewesen.
Vielen Dank für Ihr Kommen zum HR2 Doppelkopf, Nadia Tumum. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz.
innocence or the innocent of mine. It's a full-time job for anyone to stay alive. The streets have set like boundaries for a war that's never won. What a wasteland for
interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.